Der Predigtext für den vierten Advent steht im zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 22. Und Paulus schreibt dort: Bei der Treue Gottes, unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Gott ist aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus war ein Pharisäer. Und das war eine Gruppe im Judentum, die die Sache mit Gott ernster nahm als andere Leute. Sie sind, man muss sagen, ein bisschen zu Unrecht eigentlich in Verruf geraten, weil die Pharisäer, als Jesus in Israel wirksam war, sich immer wieder falsch entschieden haben. Also nicht alle, aber viele von ihnen. Und die haben immer irgendeine Art Gegenposition eingenommen. Wenn Jesus von Freiheit sprach, von Vergebung sprach, dann sprachen sie von Ernsthaftigkeit. Aber eine Sache wussten die Pharisäer besser als die meisten anderen, ich würde sogar sagen, als alle anderen. Sie wussten nämlich Bescheid. Die kannten sich in der Bibel wirklich gut aus. Ein Pharisäer zu fragen nach irgendeinem Zusammenhang des Alten Testaments, schaut mal die Bilder an, nach irgendeinem Zusammenhang des Alten Testaments, da hätte der sofort runtergespult zu jeder Tages- und Nachtzeit, worum es da geht. Und ihr seht, dass wir Bilder vorbereitet haben über den Weg Gottes mit der Menschheit, also vom Baum der Erkenntnis bis zum Himmel. Und in allen Predigten, die ich halte, bis zum 25., also übermorgen oder so, werden diese Bilder eine Rolle spielen. Und zwar deshalb, weil es uns, glaube ich, nützt, wenn wir den Weg Gottes mit den Menschen gut verstehen. Und hier in unserem Text sagt Paulus mit einem einzigen Wort diese ganze Geschichte. Er spricht von der Treue Gottes. Das sind zwei Worte, okay. Die Treue Gottes. Und damit meint er das alles. Also angefangen beim Baum der Erkenntnis. Wir wissen, es war der große Beziehungsbruch. Also Adam hatte von der Frucht gegessen, die kein Apfel war. Und kurz danach wird Adam klar, ups, ich habe ja gar nichts an. Und dann flieht er in die Büsche, als Gott im Garten Eden spazieren geht und als Gott Adam ruft, Adam, Adam, wo bist du? Sagt er, hier. Und Gott sagt, wieso? Was ist los? Was hat sich geändert? Vorher ging es dir doch super mit nichts an. Es war warm genug dort. Warum bist du jetzt weg? Und da sagt Adam, ich fürchtete mich. Die Treue Gottes beginnt schon viel früher, aber in diesem Augenblick, als Adam sich fürchtet, bleibt Gott ihm treu, auch wenn Adam nicht treu war. Und die Geschichte der Menschheit durchzieht dieses Motiv, dass wir Menschen sind nicht treu, wir sind nicht so gläubig, wir sind nicht so nachfolgend, wie wir gern wären und wie Gott es sich wünschen würde. Und Gott bleibt uns treu. Der Berg Sinai, das zweite Bild, das wir sehen, ein Augenblick der großen Treue Gottes, der Bundesschluss, den Gott dort mit Mose trifft für das Volk Israel. Da sagt Gott, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Gott macht einen Plan für sein Volk, für seine Menschen und sagt, ich bin euer Gott, ihr seid mein heiliges Volk, ihr seid wie Priester, ihr seid wie die, die sich mir nähern dürfen immer. Und wir wissen, dass dieser Bund ungefähr 7 Minuten gehalten hat. Also während Mose noch oben war, hatten sie unten schon das goldene Kalb gebastelt. Sind drumherum getanzt, haben da so Sachen getan. Im Zusammenhang der Bibel wusste man, was da gemeint war. Wir wissen es nicht mehr so genau. Ich sag mal, es war nicht so richtig nach Gottes Sinn, was die da trieben. Aber ein Volk des Eigentums hatte Gott sich gedacht. Und dann die Stiftshütte, das Zelt, der nächste Punkt. Da sagt Gott, als die gebaut werden soll, also gibt ganz detaillierte Anweisungen, das beste Holz, die besten Materialien, Gold und Zedernholz und so weiter. Und dann sagt Gott, ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne. Ich, der Herr, ihr Gott, damit ich unter ihnen wohne. Das wird am Heiligabend um 23 Uhr das große Thema sein. Gott wohnt bei den Menschen. Er wohnt bei uns. Und das Zelt war die Wohnung Gottes bei den Menschen. Sehr durchlässig, wie so ein Zelt so ist. Man ahnte, wenn man auf der anderen Seite dieser Leinwand stand, auf der anderen Seite wohnt Gott. Das ist fast so, wenn man da so gegentippt, Gott, bist du da? Jeder, der schon mal gezeltet hat, hat das schon mal getan. Und von der anderen Seite der Zeltwand kommt, ja, hier bin ich. So dicht Gott bei seinen Menschen. Und Paulus spricht von der Treue Gottes. Er sagt, Gott wohnte doch bei uns. Nächstes Bild, der Tempel. David darf ihn nicht bauen. Er hatte Dinge getan, die nicht so gut waren, aber sein Sohn Salomo, der darf den ersten Tempel in Jerusalem bauen. Der hat eine lange Geschichte, der Tempel. Ich habe jetzt nochmal Dokumentationen geguckt. Rate ich euch dringend, guck mal Terra X. Das ist so ein bisschen investigativer Sensationsjournalismus, aber auf YouTube gibt es darüber interessante Videos und unter anderem über den Tempelschatz. Hochinteressant. Und der Tempel war nämlich die erste richtige feste Wohnung, die Gott jemals seit der Schöpfung des Planeten Erde auf die Erde genommen hat. Das war schon bemerkenswert, dass in Jerusalem ein Haus stand, in dem Gott richtig gewohnt hat. Also es gab jetzt eine Adresse. Da konnte man eine Postkarte hinschreiben. Tempelberg, Tempel Allerheiligstes, zu Händen Gott. Und da war er auch. Und der Hohepriester am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, hätte dann eine Postkarte da reinbringen können. Immerhin. Und da sagt Paulus, hat nicht Gott, also er sagt, wir sprechen von der Treue Gottes, hat nicht Gott seit dem Baum der Erkenntnis bis zum Tempel hin sich uns immer als treu erwiesen? Und die Antwort lautet, ja. Das ganze Volk Israel würde die Hand heben und sagen, ja, Gott war treu. Und wie war es mit uns, sagt Paulus, waren wir treu? Nicht so richtig. Da halten wir kurz an. Und es sind erst 6 Minuten. Wir halten kurz an und fragen uns mal, wir hier Anwesenden, wie würden wir das eigentlich so sehen? Wie seht ihr das? Ihr müsst jetzt nicht laut antworten, aber mal so die Frage, war Gott euch treu? Habt ihr dazu eine Haltung? Hat er euch mal so im Stich gelassen? Und ich meine jetzt nicht, dass Oma gestorben ist. Oma musste sterben, das war klar. Also meine Oma auf jeden Fall. Da habe ich nicht untreu gefühlt. Hast du mal gefühlt, Gott war dir treu? Und die Gegenfrage dazu, und warst du Gott treu? Kannst du sagen, bei den Treuen Gottes, ich bin dabei? Ich heb die Hand da nicht. Ich war ihm nicht immer treu. Manchmal, aber nicht immer. Vielleicht sogar selten. Und da sagt Paulus, bei der Treue Gottes. Unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Wir kommen auf diese Seite der Geschichte, nämlich Krippe, die Kirche als Symbol für die Gemeinde und der Himmel als die ewige Perspektive. Die Predigt von Jesus, auf die Paulus sich hier bezieht, die Timotheus, Silvanus und er selbst ausgerichtet hatten, da sagt er, die war doch eigentlich eindeutig, oder? Und darüber müssen wir einen Augenblick nachdenken. Die Predigt von Jesus handelt üblicherweise von seinem Leben, von den Grunddaten seines Lebens, von seinen Taten, von seiner Lehre und dem ganzen Heil darin. Und sie handelt, wenn sie funktioniert, auch von unserem Leben, von den Brüchen, in denen wir uns so befinden. Manches hat nicht geklappt im Leben, was wir uns so gedacht hatten, von unserem Scheitern und genau genommen auch von unserem Ende. Denn es ist vollkommen klar, wir werden sterben und die Frage nach dem Himmel da ganz hinten ist eine, die uns alle sehr betrifft. Diese Predigt wird übrigens von ganz normalen Menschen ausgerichtet. Ihr denkt vielleicht manchmal, wenn wir einen Talan haben, dass wir nicht normale Menschen sind, aber ich kann euch sagen, im Fall von Lutz Dammerow, er ist Holstein-Fan. Eigentlich ist er so eine Art Hooligan. Er ist so ein bisschen gefürchtet unter den anderen Mannschaften, also wenn jetzt hier Holstein spielt und Lutz kommt an, dann kommt er in seiner Holstein-Kluft an, nicht im Talar, und da ist er gefürchtet, glaube ich. Vermute ich. Und er liest gern die Zähne seiner Gegner vom Bordstein auf. Nein, er liest gern Bücher. Und so ein Mensch, so ein ganz normaler, der aber auch ein Talar trägt, ist jemand, der uns das Wort Gottes erklärt. Oder in meinem Fall, ich bin ein Mensch mit Leidenschaft fürs Handwerk. Für Fußball interessiere ich mich überhaupt nicht und ich habe wenig Freude an theologischer Literatur. Eigentlich lese ich nur theologische Bücher, wenn ich wirklich der Auffassung bin, dass es mir nützt. Ich vermeide das eigentlich. Ich lese viel lieber andere Sachen. Ganz normale Menschen richten die Predigt von Jesus aus. Das kannst du auch. Denn die Geschichte von Jesus zu erzählen, ist kein Wunder. Es ist ein Bericht, ein Zeugnis über das, was in der Krippe passiert ist, was sich in der Kirche ereignet hat in den 2000 Jahren und was uns an den Himmel weist. Und da sagt Paulus, wenn wir es auf eine möglichst kurze Formel bringen wollen, könnte das folgender Satz sein. Gott sagt Ja zu dir. Er sagt Ja zu dir. Er sagt nicht vielleicht. Er sagt keinesfalls nein, du nicht. Sondern er sagt Ja. Und zwar in all den entscheidenden Fragen, die du in Bezug auf Gott vermutlich hattest oder hast. Und vermutlich hast du sie immer noch. Denn wir alle haben sie eigentlich immer, die Fragen in Bezug auf Gott. Unser Glaube hilft uns, mit diesen Fragen zurechtzukommen und manchmal fühlen wir uns auch sicher in unseren Antworten, aber manchmal oder oft haben wir unsere Fragen noch. Zum Beispiel, kann Gott mich so wirklich lieben? So wie ich gestern war oder heute Morgen war oder jetzt gerade bin, kann er mich wirklich so lieben? Und die Antwort, die Paulus gibt, die Jesus gibt, ist ganz klar ja. Er kann dich so lieben, nein, er liebt dich sogar so. Es ist ein Ja in Jesus zu dir. Ein klares, uneingeschränktes, nicht zweifelndes Ja. Gott sagt dir, ich liebe dich von ganzem Herzen, mit allem, auch so wie du bist, auch mit deinen Brüchigkeiten und deinen Problemen. Die zweite Frage könnte sein, ist mir vergeben? Da sagt Paulus, na klar. Das Kreuz, Jesus am Kreuz, sagt eine Sache ganz eindeutig, ganz zweifelsfrei. Ja, dir ist vergeben. Das, was war, das, was ist und das, was sein wird. Denn glaub nicht, dass du ohne Sünde die nächsten Jahre deines Lebens zurechtkommen wirst. Die Antwort lautet dazu klar nein. Und die vielleicht dritte Frage, habe ich eine Zukunft bei Gott? Wir denken an den Himmel da drüben. Die Antwort lautet ja. In Jesus, sagt Paulus, ist das Ja zu dir. Der Himmel ist deine Zukunft. Vergebung ist dir geschenkt. Jesus ist auf die Welt gekommen, damit du das alles haben wirst. Ein klares, ein unumwundenes Ja. Es gibt dazu so Haken in uns und die haben nicht selten zu tun mit unserer Vorgeschichte und sogar nicht selten mit unserer frühen Vorgeschichte. Als Kinder, als Jugendliche, als junge Erwachsene. Denn es ist eine traurige Wahrheit, dass die, die dort zu oft Nein erlebt haben, durch ihre Eltern, durch ihre Verwandten, Bekannten, Schule oder was auch immer, dazu neigen, zu glauben, dass Gott genauso ist. Also mit so einer Zweifelsfrage zu kommen, wenn sie denken, um was denkt jetzt Gott über mich? Die in der Schule haben mich blöde genannt, haben mich dick genannt, haben mich dumm genannt, haben mich verkloppt auf dem Schulhof oder was auch immer. Und alle, die das mal erlebt haben, wissen, dass in der Seele etwas zurückbleibt. Das ist das Verheerende der Erfahrung. Und deshalb sagt Paulus, wir haben doch ganz klar gesagt, Gott sagt Ja zu dir. Nochmal, der Haken hängt in unserer Seele manchmal. Wir haken uns so fest. Wir bleiben bei dem vielleicht oder dem sogar nein, weil wir erwarten, dass das so bleibt, wie es mal war, aber es ist nicht so. Bei Gott ist es anders. Er hat ein klares, unumwundenes, uneingeschränktes Ja zu dir. Und er geht noch einen ganzen Schritt weiter. Er sagt, denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja. Alle von euch, die schon mal in der Bibel so ein bisschen im Alten Testament rumgeblättert haben, also nur so lose gelesen, also gar nicht ganz durchgelesen, sondern nur so ein bisschen geblättert und irgendwelche Propheten aufgeschlagen haben, ich sage jetzt mal Jesaja, die haben eine Idee, welch monströse Aussage Paulus hier trifft. Denn die Bibel ist voll von Verheißungen. Also man kann eigentlich fast sagen, egal welche Seite du aufschlägst, da findest du irgendeine Verheißung. Und es ist ein wirklich dickes Buch. Da stehen so Sachen wie, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Jetzt kommt, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es ist eine Vorausschau auf Jesus, auf seine Weisheit, auf all das, was in Jesus so drin ist. Und er sagt, Paulus sagt, auf alle Verheißungen ist in Jesus das Ja. Also Jesus ist die Erfüllung aller Verheißungen. Oder steht dort, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Das heißt Gott mit uns. Nochmal, Paulus sagt, diese Verheißung ist erfüllt mit Jesus. Oder, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Nochmal, Jesus ist die Erfüllung aller dieser Verheißungen. Zum Beispiel, es gibt jetzt ein Licht der Welt. In deiner Dunkelheit gibt es jetzt ein Licht. Vielleicht siehst du es gerade nicht, aber es gibt dieses Licht. Und ich könnte das jetzt tatsächlich so 10 Stunden machen, es würde mich auch nicht anstrengen, euch 10 Stunden lang Verheißungen vorzulesen und immer wieder zu sagen, dazu ist Jesus das Ja. Das erfüllt Jesus auch. Und da gibt es auch Verheißungen für dein Leben. Zum Beispiel, fürchte dich nicht. Und da ist die Antwort, die Paulus gibt, auch das bestätigt dir Jesus. Hast du mit ihm zu tun, heißt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Du musst dich jetzt nicht mehr fürchten. Und so geht das immer weiter. Es ist zu groß, um es heute durchzugehen, aber Paulus, Silvanus und Timotheus stellen die These in den Raum, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass die Krippe, wir nähern uns ja Heiligabend in großen Schritten, dass die Krippe ein Symbol des herabgekommenen Gottes ist, der also auf die Erde kommt in den Originalstall von Bethlehem, den wir hier haben, und dass dort in dem Kind in der Krippe Gott zu dir und zu seiner ganzen Schöpfung Ja sagt. Der Sohn Gottes betritt, in der Krippe noch nicht, da steht er ja noch nicht, also der Sohn Gottes erscheint auf der Erde, wächst dann heran und seine Geschichte ist die nächste Stufe dieses Heilsplan Gottes, der da hinten begonnen hat und der hat in der Krippe, muss man sagen, eigentlich seinen Wendepunkt, eine Zeitenwende. Denn in diesem Augenblick passiert es, dass Gott die Erde erreicht, dass er als Mensch auf die Erde kommt und in dem zerschlagenen Mann am Kreuz, auch eine Erfüllung über ein Wort, das Jesaja mal gesagt hat, in dem zerschlagenen Mann am Kreuz wird allen Menschen Vergebung zuteil, die an ihn glauben. Es ist tatsächlich ein wahnsinnig schöner Plan, den Gott dort hat. Er kommt zu uns, um uns zu lieben, um uns zu vergeben und um Ja zu dir zu sagen. Wenn es etwas gibt, was ich mir wünsche, was du heute aus dem Gottesdienst mitnimmst, wenn ich mich auf eine Sache festlegen müsste, ein Wort. Ja. Wenn du das heute verstanden hast, hast du das Wesentliche begriffen. Es gibt hier in den Bildern einige, die die Festigkeit Gottes, die Treue Gottes repräsentieren. Zum Beispiel der Tempel mit so dicken Fundamenten, das waren wirklich Monstermauern. Die Klagemauer ist ja noch übrig. Der Berg da hinten, also Berg Sinai, auch so ein richtiges, monumentales, festes Gebilde, auf dem Gott sich niedergelassen hat damals in einer Wolke. Und vor diesem Hintergrund repräsentiert die Krippe etwas anderes. Sie hat natürlich mit Festigkeit wenig zu tun. Sie ist eher ein Symbol für den Glauben, der dich kennt. Dabei geht es nicht um den Glauben, wo du Gott kennst, sondern um einen Glauben, der dich kennt, um einen Gott, der dich kennt. Und zwar in deiner Schwäche, in deiner Brüchigkeit. Und da hinein liefert Gott sich aus, liefert sich seiner Welt aus, macht sich dir gegenüber verletzlich und erkennt von der ersten Minute an das, was vom Einsturz bedroht ist. Die ganze Stallgeschichte, die ganze Krippengeschichte ist eine, die Einsturz atmet. Und da sagt Paulus, auf alle Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre. Amen heißt ja so viel wie, so sei es. So ist es. Und am Ende einer Predigt sagt ein Pastor oftmals nochmal Amen. In Wirklichkeit ist das natürlich Quatsch. Weil, dass ich erst was sage und dann am Ende sage, übrigens, so ist es. Ist natürlich Quatsch. Eigentlich ist es eure Aufgabe, Amen zu sagen. Zu bestätigen, ja, so ist das. Das ist die eigentliche Funktion des Amen. Da das aber die Gemeinde immer nicht sagt, sagen wir das halt selbst. Fahrt mal nach in die Bronx und da tritt ein zugegebenermaßen ziemlich schwarzer Pastor vermutlich auf und der hält eine Predigt und dann sagt die Gemeinde, er say it again, Preacher. Sag's nochmal, Pastor. Und dann sagt er es nochmal und dann sagt er Amen und dann sagt die Gemeinde Amen, Bruder. Und Paulus sagt hier, also wir haben es zu tun mit einem Gott, der erst in der ganzen Geschichte treu ist und das Ja zu der Menschheit sagt. Dann stellen wir fest, wir sind nicht so treu gewesen. Dann kommt Jesus. Der bringt es in Ordnung, in der Krippe und am Kreuz. In ihm steckt, sagt Paulus, das Ja nicht nur auf alle Verheißungen, sondern auch das Ja zu dir und mir. Und dann sagt er, wenn wir nur mit Jesus zu tun haben, durch Jesus, sagt er, sagen wir das Amen. Sagen wir das Ja. So ist es. So sehe ich das. Und damit passiert etwas Großartiges, etwas ganz außerordentlich Großartiges. Und zwei Tage vor Heiligabend, finde ich, ist es eine echt gute Frage. Es ist nämlich die Konfirmationsfrage, die Bestätigung, Gott sagt Ja zu dir, sagst du Ja zu Gott? Trittst du an die Krippe als jemand, der sagt, ja, das ist der Ort, an dem ich glaube. Diesen zerbrechlichen Glauben, den wähle ich. Ich gehe mit Jesus, der sich für mich zerbrechlich gemacht hat. Dazu sage ich, ja, mit Gottes Hilfe, ja. Amen. Und deshalb schließt diese Predigt mit dem festen Zuspruch an dich. In Jesus steckt das ganze Ja Gottes zu seiner Schöpfung, steckt das Ja zu dir, in deinem Zweifel, in deinem Leben, in der Brüchigkeit, in allem, was du warst, was du bist und was du je sein wirst. Und die Frage, die ich hier heute stellen möchte, hast du dazu auch ein Ja? Dann antworte mit Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.